Mit einigen von euch habe ich schon vor dem Gottesdienst gesprochen, aber wem ich noch nicht das persönlich sagen konnte, wünsche ich von dieser Stelle ein ganz frohes und gesegnetes neues Jahr 2026. Bevor ich anfange, möchte ich gerne beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir uns heute in deinem Namen hier versammeln dürfen, dass du gegenwärtig bist, dass du zu uns sprechen möchtest durch die Lieder, die Gebete, die Textlesung und jetzt auch durch die Predigt. Ich bitte dich dafür, dass wir nicht nur bloße Worte hören, sondern dass du in unseren Herzen das ansprichst, was für jeden Einzelnen von uns relevant ist. Amen. Der Anfang meiner Predigt, den ich kurz vor Weihnachten geschrieben habe, ist schon wieder völlig hintendran mit der Zeit, weil so viel passiert ist. Aber kurz vor Weihnachten im letzten Jahr überraschte uns Donald Trump, der uns mittlerweile ja schon wieder auf viele andere Arten überrascht hat, mit der Ankündigung der sogenannten Patriot Games, die anlässlich des 250-jährigen Bestehens der Vereinigten Staaten von Amerika im nächsten Jahr, also jetzt in diesem Jahr, durchgeführt werden sollen. Und er hat angekündigt, dass bei diesem Sportevent je ein männlicher und ein weiblicher Highschool-Schüler aus jedem Bundesstaat und jedem Territorium der USA gegeneinander antreten. Und sofort reagierte die Öffentlichkeit, besonders von der demokratischen Seite, also der Gegenpartei von Donald Trump, so ein bisschen spöttisch mit der Frage: Also meinst du die Hunger Games, die Hungerspiele? Und wem das kein Begriff ist, die Hungerspiele sind Bestandteil der dreiteiligen Romanserie Der Tribute von Panem von Suzanne Collins, die auch verfilmt wurde. In dieser Buchreihe beschreibt die Autorin ein düsteres Zukunftsbild. Das Land ist in 12 Distrikte aufgeteilt und um von den Problemen des Landes abzulenken und um seine Macht zu demonstrieren, veranstaltet Präsident Snow jährlich die Hunger Games, die Hungerspiele, in denen je ein Mädchen und ein Junge aus jedem Distrikt gegeneinander antreten müssen, bei den Hungerspielen allerdings so lange, bis nur eine einzige Person übrig bleibt. Vielleicht habt ihr die Parallele zwischen den beiden Events erkannt. Die Welt, die in diesen Romanen dargestellt wird, die ist geprägt von Unterhaltung um jeden Preis, Gewalt, Verrat und der Spannung zwischen unfassbarem Reichtum und elender Not. Es ist also kein Wunder, dass im Laufe der Geschichte diese Welt in den Romanen immer tiefer in Gewalt und Krieg versinkt. Nun müssen wir Donald Trump allerdings zugestehen, dass ein einziger sportlicher Wettkampf nicht wirklich mit diesen Hungerspielen zu vergleichen ist. Und dass sportlicher Wettkampf an sich auch ein wichtiger Bestandteil der US-amerikanischen Kultur ist. Spannend finde ich die Herstellung dieses Zusammenhangs aber dennoch. Denn sie sagt meiner Ansicht nach viel über die Weltsicht und die Zukunftshoffnung vieler Menschen. Diese Tweets, diese Posts in den sozialen Medien, die haben ganz, ganz viel Zustimmung bekommen. Ganz viele Menschen haben sich darin wiedergefunden. Und das sagt meiner Meinung nach, dass die Zukunftshoffnung vieler Menschen eher eine düstere ist. Menschen hören von einem Sportevent und denken dabei sofort an eine Dystopie, also an eine Zukunftserwartung mit negativem Ausgang. Und ich vermute und ich befürchte, dass viele Menschen grundsätzlich ein eher negativ geprägtes Bild der Zukunft haben. Und ich selbst ertappe mich auch immer wieder bei dem Gedanken, wie wird die Zukunft nur? Wo soll das alles hinführen? Vielleicht findet ihr euch in solchen Gedanken wieder, besonders wenn ihr Kinder oder Enkel habt, die noch ihre ganze Zukunft vor sich haben. Und ich glaube, dass diese Gedanken aus dem entstehen, wie wir die Welt jetzt erleben, was wir jetzt sehen und aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Die Zerbrochenheit im Großen, aber auch im Kleinen. Und wenn wir uns in dieser Welt umschauen, dann sehen wir ganz, ganz viele Menschen, die sich richtig Mühe geben, diese Welt zu verbessern. Aber letztlich habe ich das Gefühl, müssen wir uns eingestehen, dass wir vor einer kaputten Welt stehen. Dass wir erkennen, dass Kraft, Mühe, Anstrengung und unser Wille allein nicht ausreichen, um diese Welt wirklich zu verändern, im Kern zu verändern. Wir versuchen, die Symptome zu behandeln, aber wir spüren ganz oft, dass wir nicht an den Kern des Problems kommen. Ist ein Problem beseitigt, angegangen, gibt es unzählige viele weitere Herausforderungen. Und ich glaube, diese Erfahrung der teilweise Ohnmacht lässt Menschen zynisch werden, hoffnungslos. Und das führt dazu, dass Menschen in einem Sportevent schon den Untergang der Welt sehen. Und auch in der Bibel gibt es ein Buch, das die Zukunft beschreibt. Doch anders als in Suzanne Collins' Romanreihe ist diese Beschreibung nicht einfach ausgedacht, nicht einfach eine Vermutung dessen, was vielleicht passieren könnte. Etwa um das Jahr 95 nach Christus wird der Apostel Johannes auf die Insel Patmos verbannt, weil er sich weigert, den römischen Kaiser als Gott anzuerkennen und stattdessen Jesus Christus bezeugt und das Evangelium verkündet. Dort, auf dieser Insel, in der Verbannung, ganz allein, erhält Johannes eine Offenbarung von Jesus Christus durch einen Engel. Offenbarung bedeutet, dass Gott Johannes einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Ein Blick auf das, was einmal passieren wird. Gott legt Johannes ein Stück der Zukunft der Welt offen und weiht ihn in sein Geheimnis ein. Das bedeutet, Gott sieht den Zustand der Welt und er hat dazu etwas zu sagen. Es geht also um eine direkte Kommunikation von Gott dem Vater an Jesus durch den Engel an Johannes. Und Johannes soll es wiederum verbreiten. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 11 steht: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, zu. Immer wieder im Laufe der Offenbarung wird Johannes direkt dazu aufgefordert, das aufzuschreiben, was er sieht, und zu verbreiten. Und ganz, ganz am Anfang, in Kapitel 1, Vers 3 der Offenbarung, lesen wir: Glücklich, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln, denn schon bald wird sich alles erfüllen. Das steht ganz am Anfang dieser Offenbarung und betont die Bedeutung und die Dringlichkeit von dem, was Gott den Menschen noch in der Bibel sagen möchte. Das letzte Wort in der Bibel hat also Gott selbst. Und wenn man das Buch der Offenbarung einmal durchliest, dann wird klar, dass Gott ein sehr realistisches Bild auf diese Welt hat, auf ihren Zerbruch. Teile der Offenbarung, wenn man sie liest, lesen sich wie eine Dystopie, wie eine düstere Zukunftsvision. Von Seuchen, Hungersnöten und Naturkatastrophen lesen wir. Von Kriegen, von Verführung und von Tod. Und wenn ich diese Stellen lese, dann erkenne ich unsere Welt darin wieder. Das klingt für mich nicht ausgedacht, das klingt für mich sehr realistisch. Ob die Seuchen, die Kriege und die Katastrophen, die wir heute erleben, genau die sind, von denen die Offenbarung spricht, oder ob noch etwas anderes kommt, das weiß ich nicht. Und ich glaube, das kann niemand mit letzter Sicherheit sagen, während wir mittendrin stecken. Aber die Offenbarung macht eins deutlich: Der Weg dieser Welt wird nicht automatisch leichter oder heil. Zerbruch und Leid gehören zu ihrer Geschichte. Die Buchreihe Die Tribute von Panem von Suzanne Collins hat ein hoffnungsvolles Ende. Doch als Leser weiß ich eigentlich, dass der Friede ganz, ganz zerbrechlich ist. wie jeder Harmonie, jeder Friede in dieser Welt zerbrechlich ist. Der Uli hat es ja eben in der Einleitung gesagt, das friedliche Leben, was wir hatten, war etwas ganz Besonderes. Doch Gottes Antwort in der Offenbarung auf die Situation der Welt ist radikaler, als wir hoffen können. Sie ist größer und hoffnungsvoller, als wir es uns vorstellen können. Um zu verstehen, wie radikal Gottes Antwort auf die Situation unserer Welt ist, schauen wir einmal ganz zum Beginn dieser Welt und zum Beginn der Bibel. Kurz nachdem Gott diese Welt geschaffen hat, entscheiden sich die Menschen dazu, nicht ihm, sondern der verführerischen Stimme seines Widersachers zu glauben. Und diese Entscheidung hat folgenschwere Konsequenzen. Ein Bruch, eine Trennung zwischen Gott und den Menschen entsteht. Die Bibel nennt das Sünde. Plötzlich kommt etwas in die Welt, das es vorher nicht gibt. Der Tod hält Einzug und mit ihm Leid, Schmerzen, Ungerechtigkeit. Gott lässt es zu. Aber er behält die Kontrolle, denn unmittelbar nach dem Einzug von Sünde und Tod in diese Welt gibt er den Menschen folgendes Versprechen, indem er zu der Schlange, dem Widersacher, sagt: Ich stelle Feindschaft zwischen dich, der Schlange, dem Widersacher, und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 15. Von Anfang an sieht Gott das Ende des Bösen. Er lässt es zu, aber nicht unbegrenzt. Und wer der Nachwuchs dieser Frau ist, wird klar, als Jesus Christus die Bühne betritt. Die Trennung zwischen Gott und den Menschen ist so substanziell, dass Gott selbst eingreift. Er kommt als Kind in die Welt, das haben wir an Weihnachten gerade gefeiert, und schafft dabei das, was niemand sonst tun kann. Zuerst ein Leben völlig frei von Sünde zu leben und dann an Karfreitag sein Leben selbst dem Tod zu übergeben. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und übergab den Geist. Lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 19. Indem Jesus zuerst selbst in die tiefsten Tiefen des Todes hinabsteigt und dann selbstständig sein Leben wieder nimmt, hat er die Macht des Todes und der Sünde besiegt. Das zeigt, Gott behandelt nicht die Symptome. Er geht an die Wurzel des Problems, weil er es kann. Aber die Auswirkungen der Sünde haben so tiefe Wurzeln in unsere Welt hineingegraben, dass sie sich nicht einfach so beseitigen lassen. An Karfreitag und Ostern hat Jesus den ersten entscheidenden Schritt getan. Aber diese Welt kann man nicht reparieren. Die Sünde hat alles durchdrungen. Es gibt nur einen Weg, die Sünde wirklich aus der Welt zu schaffen. Und das ist, alles neu zu machen. Das ist es, was Johannes in der Offenbarung Gottes sieht. Den letzten, endgültigen Kampf zwischen Jesus und dem Teufel. Der Kampf, der in dem triumphalen Sieg von Jesus Christus endet. Der Kampf, der einen unserer tiefsten Wünsche erfüllt. Dass das Böse, der Teufel, das Leid, der Tod, die Sünde endlich keine, wirklich absolut keine Macht mehr haben. Und dann macht Gott einen Neuanfang. In Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5, lesen wir: Das neue Jerusalem. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen: Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles ganz neu, sagte der, der auf dem Thron saß, und wandte sich dann zu mir. Schreib diese Worte auf. Sie sind zuverlässig und wahr. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Gottes Neuanfang beginnt mit einer neuen Schöpfung, einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Gottes Neuanfang ist nicht einfach spirituell oder geistlich. Gottes Neuanfang ist physisch. Gottes Neuanfang ist zum Anfassen. Und er schmeißt nicht einfach nur die Sünde raus oder macht den Menschen neu oder repariert irgendwas. Gott beginnt ganz von vorne mit einer neuen, sehr guten und sündlosen Schöpfung. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Was Johannes dann sieht, ich hätte es so gerne gesehen, könnte man als First Look bezeichnen. Das ist das erste Mal, an dem sich ein Brautpaar am Hochzeitstag sieht. Ein Blick voller Liebe, Vorfreude, Bewunderung und Hingabe. Jeder der beiden hat sich schick gemacht. Jeder der beiden hat so lange darauf gewartet, seinen zukünftigen Ehepartner endlich am Tag der Hochzeit zu sehen. Und das ist es, was Johannes hier zwischen Jesus und den Menschen als Stadt Jerusalem sieht. Bei der ersten Schöpfung fanden sich die Menschen nackt in einem Garten wieder. Aber jetzt sind sie eine schön geschmückte, heilige Stadt. Gott schafft Ordnung und Gemeinschaft. Ein guter Ort, an dem die Menschen leben können. Aber nicht nur die Menschen. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Denn nun möchte Gott selbst bei den Menschen wohnen. Er will ihnen ganz nah sein. Das, was seit dem Sündenfall durch diese Trennung nicht möglich ist, wird endlich vollkommene Realität. Im Laufe der Menschheit hatte Gott immer wieder Möglichkeiten gesucht und gefunden, um ein kleines bisschen bei den Menschen zu sein. Seine Gegenwart war in der Bundeslade, die das Volk Israel trug. Später war seine Wohnung im Allerheiligsten des Tempels in Jerusalem, die nur der hohe Priester ein einziges Mal im Jahr betreten durfte. Seit Pfingsten lebt der Heilige Geist in allen Christen. Aber Gott musste immer einen Teil von sich verhüllen. Aufgrund der Sünde der Menschen konnte Gott sich nie ganz zeigen. Aber jetzt, endlich, kann er in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit bei den Menschen sein. Er muss nichts mehr von sich verstecken, er kann ganz da sein. Denn die Sünde trennt Gott nicht mehr von den Menschen in dieser neuen Welt. Denn sie ist nicht mehr da. Und damit gibt es nichts mehr von dem, was sie mitbringt. Keinen Tod, keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Das ist für immer vorbei. Und die radikale Hoffnung für unsere Welt gipfelt im nächsten triumphalen Vers. Ah, das hatte ich vergessen, okay. Seht, ich mache alles ganz neu. Gott tut das, was wir nicht tun können. Er macht alles ganz neu. Gott lässt uns nicht im Dunkeln über diese Hoffnung. Er zeigt Johannes und damit auch uns. Er sagt ja immer wieder, Johannes, schreibt das auf, alle sollen das wissen. Er zeigt uns, was er tun wird. Gott sieht den zerbrochenen Zustand dieser Welt und er schweigt nicht dazu. Gott lässt uns in der Hoffnungslosigkeit, die wir in dieser Welt manchmal erleben, nicht allein. Er sagt, komm, ich zeige dir, was ich tun werde. Und es sind nicht wir Menschen, die diese Welt retten müssen oder können. Das übersteigt unsere Kompetenz. Ist das nicht eine Erleichterung, dass die Last der Welt nicht auf unseren Schultern liegt? Nicht auf unseren kleinen oder großen Bemühungen, so gut sie natürlich auch sind? Letztendlich ist es Gott selbst, der handelt. Er ist es, der alles neu macht. Nicht wir Menschen, sondern Gott erschafft durch sein Wort einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und er macht alles neu. Alles. Radikal. Was früher war, ist für immer vorbei. Gott macht einen vollkommenen Neuanfang. Im letzten Buch der Bibel zeigt Gott Johannes die radikale Hoffnung für diese Welt. Gott zeigt Johannes die Antwort auf all unsere düsteren Zukunftsvisionen. Dass Sünde und Tod nicht das letzte Wort haben, dass Gott alles in der Hand hat. Und dass es einen Zeitpunkt geben wird, an dem er alles, wirklich alles neu machen wird. Gott zeigt Johannes die radikale Hoffnung unserer Zukunft. Und doch ist es keine bloße Hoffnung auf das Jenseits irgendwann. Gott beginnt schon heute damit. In meinem Leben und wenn du ihn lässt, auch in deinem. Diese Hoffnung auf Gottes Neuanfang ist ganz oft das, was mein Leben trägt, wenn ich die Nachrichten sehe, wenn ich über die Zukunft nachdenke. Nicht, weil ich mich auf irgendwann vertrösten lasse, sondern weil ich erlebe, wie Gott mich trägt, wie er in mir lebt und wie er mich neu macht. Weil ich erlebe, wie er die Kontrolle hat, wie er Sachen gut macht, für die ich gar keine Lösung habe. Und weil ich erlebe, wie er mich immer mehr von dem befreit, was mich von ihm noch trennt. An Karfreitag hat Jesus am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Und im Tempel zerreißt der Vorhang zwischen dem Allerheiligsten und dem Heiligen. Und das ist ein ganz starkes Zeichen dafür, dass Gottes Gegenwart ab diesem Zeitpunkt nicht länger an einen einzigen Ort gebunden ist. Gott ist seitdem nicht mehr nur im Allerheiligsten des Tempels in Jerusalem zu finden. Und gleichzeitig ist diese Welt noch nicht heil. Sie ist noch geprägt von Sünde, Tod und Zerbruch. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Bevor Gott die ganze Welt erneuert, gibt er uns Menschen die Möglichkeit, neu zu werden. Er gibt uns die Möglichkeit, unsere Sünde loszuwerden, bei uns anzufangen und er möchte uns neu machen. Im zweiten Brief an die Korinther lesen wir, dass Apostel Paulus schreibt, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist entstanden. Gott wartet mit dem Neuanfang nicht bis ans Ende der Welt. Er fängt jetzt schon an. Jeden, der an Jesus Christus glaubt, der dazu bereit ist, sich von ihm seine Sünde vergeben und nehmen zu lassen, den macht er neu. Und zwar mitten in dieser von Sünde geprägten Welt. Mitten in dieser Welt schenkt Gott Menschen einen Neuanfang. Einen echten, wahren Neuanfang, der einmal in dieser neuen Welt vollendet werden wird. Er schenkt den Menschen einen Vorgeschmack dieser radikalen Hoffnung. Gottes Gegenwart ist nicht mehr an den Tempel in Jerusalem gebunden. Aber sie ist auch noch nicht überall präsent, wie es einmal in der neuen Welt sein wird. Wo ist sie denn dann? Wenige Verse später gibt Paulus die Antwort. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gottes Tempel, Gottes Wohnung ist nun in uns, in den Menschen, die sich ihm anvertrauen, bevor er diese Welt von Sünde befreit und in der neuen Schöpfung wohnt, befreit Gott erst einmal einzelne Menschen von ihrer Sünde und wohnt in ihnen. Und er lässt uns in dieser zerbrochenen Welt. Er holt uns nicht sofort hinaus. Er lässt uns in dieser Welt voll Leid und Schmerz. Aber er ist mit dabei. Seine Hoffnung ist dabei. Und Gott lässt die Christen in dieser Welt, damit sie anderen von dieser Hoffnung erzählen können, damit diese Hoffnung sichtbar wird, damit wir aus dieser Hoffnung heraus die Welt verändern können und damit die Welt sieht, wie Gott Menschen verändert, wie er sie neu macht, befreit, formt, liebender macht. Christen sollen die Handschrift von Gottes Hoffnung für diese Welt sein. Oder wie wir es eben in dem Lied gesungen haben, ein Brief von Gottes Hand an diese Welt. Gott wird einmal alles neu machen, aber er fängt jetzt schon in uns an. Für manche Menschen in den USA ist die Ankündigung eines Sportevents der Anlass, das Ende der Welt zu sehen. Ich weiß nicht, was es vielleicht ganz tief in deinem Innern für dich ist. Die Jugend, der Umgang in der Gesellschaft miteinander, der einen manchmal ins Nachdenken bringt, die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Land, bei der man sich denkt, könnte auch besser sein, vielleicht etwas ganz anderes. Aber all das sagt nur etwas über den jetzigen Zustand der Welt aus, nicht über den zukünftigen Zustand der Welt. Denn die Zukunft für diese Welt ist größer als all das, auch wenn wir uns das mittendrin manchmal wirklich nicht vorstellen können. Denn die Zukunft liegt nicht in den Händen von uns Menschen, sondern in Gottes Hand. Und er verspricht, dass er das Böse besiegen und einmal alles neu machen wird. Deswegen können wir mit einer radikalen Hoffnung in dieses neue Jahr gehen. Mit der Hoffnung darauf, dass Gott uns schon hier neu machen will und dieses Neue einmal in der Zukunft vollendet. Jesus Christus lädt dich dazu ein, diese Hoffnung zu ergreifen. Er lädt dich dazu ein, ihm zu glauben, ihn kennenzulernen und dich von ihm neu machen zu lassen. Vielleicht spürst du heute eine Sehnsucht in deinem Herzen nach dieser Hoffnung, nach diesem Neumachen. Dann gehe dieser Sehnsucht nach, ignoriere sie nicht. Lass dich von dem einladen, der einmal alles neu machen wird. Vielleicht lebst du in dieser Hoffnung auch schon. Vielleicht bist du, wie ich, schon auf dieser Reise, Stück für Stück neu zu werden. Dann ist möglicherweise eine mutige Frage für dein neues Jahr, welches Alte darf ich im neuen Jahr loslassen? Egal, wo du auf deinem Weg mit Gott bist, am Anfang, mittendrin oder schon ziemlich weit, ich wünsche dir, dass dein neues Jahr weniger von Dystopie und mehr von der lebendigen Hoffnung geprägt ist. Weniger von den Tributen von Panem und mehr von der Bibel. Und dass du dein Leben, die Seiten deines Lebens, nicht von irgendwem schreiben lässt, sondern von Gott. Von dem, der sagt, seht, ich mache alles ganz neu. Schreib diese Worte auf, sie sind zuverlässig und wahr. Ich wünsche dir, dass das dein neues Jahr prägen darf. Amen.